sind ja in diesem Thema drin, diese Familienwerte aufstehen für die nächste Generation. Und als ich diese Woche wieder einmal darüber nachgedacht habe, ist mir Folgendes aufgefallen. In der Bibel steht doch, Jesus verzögert seine Wiederkunft. Warum? Damit viele Menschen noch Zeit haben, umzukehren. Jesus ist noch nicht gekommen, weil da noch Menschen sind, die Jesus kennenlernen sollen. Das steht in unserer Bibel, das ist uns bewusst, oder? Und da kam mir ein Gedanke und der hat mich getroffen. Das bedeutet, dass Gott all diese Not dieser Zeit, all das Unrecht, all das Schlimme, was unsere Zeit auszeichnet, in Kauf nimmt, um noch Raum zu schaffen, dass Menschen Jesus finden. Jesus nimmt diese Not in Kauf, um Zeit zu geben, dass Menschen Jesus finden. Und ich habe gemerkt, das ist nicht einfach ein schönes Thema, das wir haben, aufstehen für die nächste Generation, sondern da ist ein Preis, der täglich bezahlt wird. Leid, Not, Elend, Ungerechtigkeit. Und es ist das Anliegen Gottes, dass wir aufstehen für die nächste Generation. Er hat uns berufen, er hat uns gesetzt, er rüstet uns aus und er sendet uns aus. Und es ist mir ein Anliegen, dass wir uns innerlich auch öffnen für diesen Herzschlag Gottes. Ist ja nichts, was man einfach mit Appell dann in seinem Leben umsetzen kann, sondern da beginnt der Heilige Geist in uns zu wirken, uns zu verändern, uns zu prägen. Wir wollen in unserem Leben Raum schaffen für das Wirken Gottes. Und so möchte ich beten, bevor wir einsteigen in unser Thema. Ja, Jesus, du verzögerst deine Wiederkunft, damit Menschen noch Zeit haben, dich zu finden. Und der Preis dafür ist hoch, das tägliche Elend dieser Welt. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mich, dass du uns als ganze Gemeinde stärkst, innerlich stärkst, zurüstest, bevollmächtigst, damit wir aufstehen können. Und dass die Menschen in unserem Tal, in unserer Bekanntschaft, in unserer Nachbarschaft, die noch dazukommen sollen, dass wir ihnen dein Evangelium bringen können. Amen. Amen. Deshalb wiederhole ich mich mit unseren 5 Familienwerte, die uns als Gemeindefamilien einfach auszeichnen sollen. Wir hatten bereits den Daumen, das Wichtigste, number one, Gott im Zentrum. Die Grundstatik unseres Lebens. Aufstehen für die nächste Generation bedingt, dass Gott im Zentrum unseres Lebens ist. Wir hatten den Zeigefinger als Erinnerung, nicht auf andere zu zeigen, sondern selber voranzugehen, bei sich selbst beginnen. Familienwert Nummer 2. Wir hatten den großen Finger, der Größte, das Vorbild, der aus der Menge herausragt. Gott glaubwürdig repräsentieren. Einerseits seine Großzügigkeit, seine Güte, aber auch seine Abscheu vor allem Unrecht. Und heute kommen wir zum Ringfinger. Ich hätte fast hier noch einen Ring aufzeichnen müssen. Ist doch interessant, diese Bezeichnung. Ringfinger. Warum heißt er denn so? Ein guter Grund, diese Hand auszuziehen, um meinen Ring zu zeigen. Erinnert uns an den Bund, Ehebund, den wir geschlossen haben. Interessant, dass dieser Finger so heißt. Eine Erinnerung an etwas. Und damit sind wir beim Thema von heute. Und wenn ich das bewusst geplant hätte, dass das auf den Muttertag fällt, dann könnte ich jetzt ziemlich stolz sein. Es ist aber purer Zufall. Bewusst Rituale schaffen. Ja, der Muttertag ist jetzt gerade so eine super Illustration. Ist ja nicht so, dass wir nicht wüssten, dass es recht wäre, ab und zu der Mutter Danke zu sagen. für all das Viele, was sie leistet. Ist ja nicht so, dass uns das völlig egal wäre. Ist ja nicht so, dass wir nie daran denken würden. Aber warum braucht es ein Ritual, das jedes Jahr wieder kommt? Damit wir es auch mal tun. Und genau das ist, auch wenn es ein bisschen gar nicht so fromm daherkommt, eigentlich die Hauptbotschaft von heute. Wir brauchen in unserem Leben gewisse Rituale. Man hat nämlich Folgendes herausgefunden. Man nimmt sich einen Vorsatz, jeder von uns hat das schon gemacht, und es kommt doch kaum dazu. Ich habe mir auch immer wieder vorgenommen, dankbar zu sein und meiner Mutter das zu zeigen und so weiter. Die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben müssen wir nicht nur mit einem Vorsatz verknüpfen, sondern am besten mit einem Ritual. Ein Ritual ist dann etwas, was fast unbewusst abläuft. Ich weiß nicht, manche haben vielleicht ein Morgenritual. Und du bist es gar nicht bewusst, aber am Morgen läuft immer als erstes die Kaffeemaschine. Du musst dir nicht mehr überlegen, was ist das Erste, was ich heute Morgen gleich nach dem Aufstehen machen wollte. Es geht automatisch. Der Gang zur Kaffeemaschine und diesen Knopf drücken. Und so möchte ich diesen Begriff Ritual heute füllen. Es sind eigentlich gute Gewohnheiten. Aber bei den Gewohnheiten ist es so, wir haben Gewohnheiten, die wissen wir gar nicht genau, warum wir das so machen. Manche schließen den Schlüssel, drehen den Schlüssel immer zweimal im Schloss. Das ist eine Gewohnheit, geht automatisch. Aber man könnte auch sagen, das ist eine Macke, ist ja nicht nötig. Macht das Schloss überhaupt nicht sicherer, soviel ich weiß. Wir haben Gewohnheiten, die sind einfach so irgendwie in unser Leben gekommen. Wenn ich von Ritualen spreche, sind das auch gute Gewohnheiten, aber solche, die wir ganz bewusst in unserem Leben ausrichten, aufrichten, einpflanzen, weil wir wollen, dass etwas nicht vergessen geht. So wie mindestens einmal im Jahr der Mutter ganz herzlich danken. Bewusst Rituale schaffen. Ich habe es gesagt, tönt nicht besonders fromm. Aber wenn wir jetzt in den Bibeltext einsteigen, da können wir sofort aus nächster Nähe miterleben, wie so ein Ritual ein riesiger Segen und ein Schutz ist. Ich lese heute aus Daniel 6. Daniel 6 ist die Geschichte mit der Löwengrube, die ist ja sicher sehr gut bekannt. Ich möchte nur an die Eckpunkte erinnern. Da war dieses große babylonische Weltreich, wirklich ein Weltreich. Das wird eingenommen von den Meden und Persern. Und um dieses riesige Gebiet überhaupt verwalten zu können, wird das in Provinzen unterteilt. Jede Provinz kriegt einen Fürst. Und all diese 120 Fürsten wurden dann unterstellt, 3 Vizekönige, damit der König selbst, Darius, mit dem ganzen Regierungsalltag eigentlich nichts zu tun hatte. Also der König konnte sein Leben genießen und die 3 Vizekönige verwalteten das Reich. Einer dieser 3 war Daniel. Also absolutes Topkader, Vizekönig von einem Weltreich. Und die Bibel erzählt auch, warum das so war. Mit nüchternen Worten steht da, in Daniel aber war ein überragender Geist. Und er sticht derart aus diesen 3 Vizekönigen heraus, dass Darius überlegt, wahrscheinlich wäre ich das Beste, wenn man die anderen 2 zur Seite schieben würde. Und Daniel wäre der, der über das ganze Reich gesetzt ist. Das ist die Ausgangslage. Und ist klar, dass das diese Neider auf den Platz ruft. Sie wollen Daniel auf den Weg schaffen, wollen ihn anschwärzen, finden aber nichts, das sie gegen ihn vorbringen könnten. Finden nichts. Sie beraten sich. Was tun wir? Hast du etwas gefunden? Nein, er ist wirklich kompetent, er ist treu, er ist loyal, er ist... Da sagt einer, ich habe eine Idee. Der betet doch. Wir stellen ihm eine Falle. kennt die Geschichte, wie sie dieses Gesetz vor den König bringen. König, du bist so ein wunderbarer König. Das soll doch auch irgendwie zum Ausdruck kommen. Wir machen es so. Einen Monat lang sollst nur du um etwas gebeten werden. Als Zeichen, dass du der Vater dieser Nation bist. Dass du und so weiter. Und der König, geschmeichelt wie er ist, ahnt nicht, was der Hintergrund von diesem Gesetz ist. Und wir lesen Daniel 6, Vers 9. König, lass dieses Gebot schriftlich in einer Urkunde festhalten und bestätige es mit deiner Unterschrift, damit es nicht geändert werden kann. Nach dem Gesetz der Meder und Perser ist ein solches Gesetz unwiderruflich. Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Vielleicht beurteilen wir ganz kurz die Ausgangslage von dieser Situation. Spontan könnte man sagen, eine dumme Idee, wie es ab und zu mal vorkommt. Und das dem Ganzen gar nicht mehr Bedeutung beimessen. Aber so harmlos ist es nicht. Es ist offensichtlich, dass sich Darius mit diesem Gesetz selber zum Gott macht. Nur er soll um etwas gebeten werden. Alles Gute kommt von ihm. Ja, wie ist das für die Kinder Gottes, die einen lebendigen Gott haben? Daniel hätte seinen Gott verleugnen müssen, wenn er sich diesem Gesetz gebeugt hätte. Das ist die nüchterne Betrachtung. Ich meine, nur in unserem Leben geht es oft so. In der Hitze des Gefechts bleibt man oft nicht so viel Zeit, um nüchtern eine Situation durchzudenken. Was sind die Konsequenzen? Sondern sofort springt unser innerer Radar an und wir suchen nach einer Lösung. Vielleicht ging Daniel genau diese Gedanken durch den Kopf. Ich könnte ja im Geheimen beten. Gott hört meine Gebete, ob sie vor dem offenen Fenster gebetet werden oder ob sie im Keller gebetet werden. Kommt doch nicht drauf an. Er hätte auch eine Abwägung machen können. Eine ganz sauber ethische Argumentation. Es ist doch Gott, der mich in diese Position gebracht hat. Offensichtlich will Gott, dass ich mit meinem Einfluss, den ich habe als Vizekönig, das, was ihm wichtig ist, aufrichte und so weiter. Ist doch viel besser, wenn ich Gott als Vizekönig diene, als wenn ich als Betender in die Löwengrube komme. Oder er hätte sich beruhigen können. 30 Tage sind schon 30 Tage. Ich meine, Gott weiß ja, warum gerade Funkstille ist. Und das springt dann schon wieder an. Kann Daniel in dieser Situation die richtige Entscheidung treffen? Im Hintergrund diese Drohung, Löwengrube. Ja, er wusste schon, was das ist. Und vielleicht kennen wir das aus unserem Leben. Wenn uns etwas Angst macht, ist unsere Wahrnehmung verzerrt. Sind wir gar nicht mehr so frei zu erkennen, was ist denn Gottes Wille. Sondern da ist ein Druck im Hintergrund, der uns ganz stark auf die Seite des Kompromisses zieht. Kennst du das? Eine heikle Situation. Und ich wünschte mir, für mein Leben, ich wünschte uns für unser aller Leben, dass wir in solchen kritischen Momenten, wo wir plötzlich aus dem Nichts herausgefordert sind, richtig handeln können. Nun, bei Daniel ist es so. Er hat in seinem Leben eine Gewohnheit aufgerichtet. Dreimal täglich im Gebet Gott zu suchen. Ich könnte es fast auch ein Ritual nennen. Denn diese Gewohnheit ist offensichtlich so stark in seinem Leben verankert, dass er unbeachtet der Umstände daran festhält. Vers 11 steht: Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Und trotz des Verbots kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Interessant. Ungeachtet der Umstände, wie er es sonst immer machte. Er lässt sich nicht vom Gebet abhalten. Er macht sich nicht die Mühe, die Fenster zu schließen, sich im Keller zu verstecken, was auch immer. Können wir erkennen, dass seine Gewohnheit, ich würde sagen, sein Ritual, dreimal täglich Gott zu suchen, ihn einfach durch diese kritische Situation hindurchleitet. Ihn vor Sünde und vor falscher Entscheidungen bewahrt. Ja, man könnte jetzt einwenden, ja gut, aber so schlau war es auch wieder nicht. Er kam ja in die Löwengrube. Hier von einem Segen zu sprechen, sicher durch die Herausforderung, ja, so sicher ist es nicht. Lass uns hier die übergeordnete Perspektive einnehmen. Ist klar, dass sein Leben in eine ganz ernste Bedrohung kommt. Aber Jesus hat Folgendes gesagt: Fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Vor wem spricht hier Jesus? Vor dem lebendigen Gott, der auch Richter ist. Vor dem lebendigen Gott, der uns zur Verantwortung zieht für all das, was wir tun in unserem Leben. Und Jesus findet ganz, ganz ernste Worte. Gott müsst ihr fürchten. Habt diese Perspektive. Schaut nicht nur auf euer Leben. Schaut auf das Ganze. Ja, im Hebräerbrief, das ist im Neuen Testament, steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Warum? Weil Gott Richter ist und uns zur Verantwortung zieht. Und ich bin so froh, dass wir heute das Abendmahl feiern durften, dass wir das Kreuz vor Augen haben, im Wissen, ich darf jederzeit zu Jesus kommen. Er ist gekommen, damit dieser Schrecken sein Schrecken verliert. Dass ich am Kreuz Jesus um Vergebung bitten darf und dann weiß, mir ist vergeben. Ja, dieser Friede mit Gott ist das höchste Gut. Und deshalb würde ich sagen, selbst beim Daniel, egal wie die Geschichte ausgeht, verzerrt von den Löwen, er hat trotzdem das Richtige gewählt. Er ist Gott treu geblieben. Seine Gewohnheit hat ihn durch diese kritische Situation hindurchgeführt. Ich habe von einer Schülerin aus den USA gelesen, ihr Traum war es, im Cheerleader-Team mitzumachen. Kann ich nicht verstehen, aber offensichtlich hat es eine gewisse Anziehungskraft. Hat diese Tests gemacht, wurde aufgenommen und durfte jetzt zum Training. Sie erlebt jetzt fast die gegenteilige Situation von Daniel. Im Hintergrund nicht Bedrohung, Angst, sondern ein lang gehegter Wunsch, wenn ich endlich 15 bin und endlich in diesem Team mittanzen darf. Ein lang gehegter Wunsch. Und auch Sehnsucht, auch Wünsche können unsere Wahrnehmung ja verzerren. Denn die Geschichte geht so, ist so passiert. Ein paar Wochen später wird das Training verschoben auf einen Mittwochabend, Bibelabend in der Gemeinde. Sie meldet sich vom Training ab, besucht den Bibelabend. Aber im nächsten Training gibt es das Donnerwetter. Was ihr eigentlich einfalle, ein Training von diesem hochgelobten Cheerleader-Team auszulassen. Die Trainerin ist so verärgert, dass sie absichtlich die Trainings auf den Mittwochabend verschiebt. Mit der Drohung, wenn du noch einmal fehlst, bist du draußen. Es geht nicht um Leben und Tod, wie bei Daniel, aber hier gibt es auch kein Happy End. Die Schülerin fliegt aus dem Team, sicher für sie persönlich eine riesige Enttäuschung. Ich erzähle euch diese Geschichte, weil sie dann etwas Cooles gesagt hat, etwas, was mich herausfordert. Sie sagt zu ihrer Trainerin, eines müssen Sie wissen, ich bin eine Christin, die unter anderem auch noch Teil von diesem Cheerleader-Team sein möchte. Ich bin aber nicht Teil von diesem Cheerleader-Team und unter anderem noch Christ. Stark. Stark. Ich meine auch hier, gute Gewohnheiten bringt sie durch diese Situation. Gar nicht groß darüber nachgedacht, sondern einfach funktioniert. Das Ritual, ich bin im Bibelabend. Wunderbar. Und unvermittelt, und so ist es oft in unserem Leben, unvermittelt wird aus einer persönlichen Herausforderung plötzlich ein Zeugnis für jemand anderes. Ich weiß nicht, wie es mit dieser Trainerin weitergegangen ist, ob ihr das Eindruck gemacht hat, ob sie darüber nachgedacht hat, ob da nicht irgendetwas dran ist. Aber ich weiß es bei Daniel, wie es weitergeht. Unvermittelt wird sein Mut zu einem ganz starken Zeugnis. Daniel wird ja ertappt beim Beten. Seine Gegner rennen zum König. Und der König erschrickt, als er realisiert, was er mit seinem Stolz angerichtet hat. Die Bibel beschreibt, ein Tag lang versucht er, wahrscheinlich zusammen mit seinen Juristen, eine Lösung zu finden. Nur die Falle ist wasserdicht, es gibt keine. Da befahl der König, Daniel herzubringen, Vers 17. Der König sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dir helfen. Wow. Und die Bibel beschreibt, wie er die ganze Nacht nicht schlafen kann, nicht essen will, keine Gemeinschaft will. Auf den Morgen wartet, zur Grube eilt. Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott dich, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Und als Daniel antwortet, als er noch immer lebendig ist, ist gewaltig. Ist euch da schon aufgefallen, dass Darius dann einen Brief schreibt an alle Fürsten seines großen Reiches? Friede, das ist mein Befehl, dass man im ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen muss. Denn er ist der lebendige Gott, der selbst vor den Löwen bewahren kann. Coole Geschichte. Weil Daniel in seiner Gewohnheit fest verankert ist, wird er sicher durch diese Herausforderung geleitet. Nun, das ist wie eine Fallstudie unter Druck. In unserem Leben haben wir viele weitere Herausforderungen. Eine hohe Arbeitsbelastung, dass es einfach nicht mehr für alles reicht. Situationen, wo wir nicht weiter wissen. Wir haben die Predigt von Markus Koch vielleicht noch im Ohr, diese Bedrängnis. Entscheidungen von großer Tragweite, wo wir nicht zur Ruhe kommen. Situationen, wo wir frustriert sind, enttäuscht sind und so weiter. Und ich meine, in all diesen Situationen würde es uns helfen, Gewohnheiten zu haben, ich sage Rituale zu haben, die uns einfach da durchleiten, ungeachtet von den Umständen. Ich möchte uns einladen, in unser Leben hineinzudenken und zu fragen, welche Rituale brauche ich? Ja, wie wir das umsetzen, ist ganz individuell. Ich kann das jetzt nicht aus dem Bibeltext heraus entwickeln. Hier ist einfach ein Beispiel. Es ist interessant, dass Gott im Alten Testament dem Jahr eine Struktur gibt mit gewissen Festen. Und das Volk einlädt, zu diesen Zeiten Gott zu suchen und ihm zu begegnen. Gott gibt auch der Woche eine Struktur mit dem Sabbat. Eine Zeit, um Gott zu suchen, ihm zu begegnen. Aber über den einzelnen Tag, ich sag mal über den Alltag, über deinen Alltag, gibt es kein Gebot. Und das ist vielleicht sehr gut so, weil unser Alltag ganz verschieden ist. Ich meine gar nicht, dass wir Daniel kopieren müssen. Und irgendwie in unserem vollen Tag drei Gebetszeiten einbauen mit einem Fenster nach Jerusalem? Überhaupt nicht. Aber dass wir darüber nachdenken, brauche ich ein Ritual, das mir helfen würde, das Wichtigste, diese Ausrichtung auf Gott, nicht zu vergessen. Ich kann in den Sinn, dass Gott, das muss mehrere Jahre her sein, erzählt hat, dass er ein Abendritual hat. Eine Kerze anzündet und alles im Gebet Gott zurückgibt, was ihn belastet hat an diesem Tag, dann die Kerze auspustet und schläft. Ein Ritual. Umsetzung ganz individuell. Ein Thema für die Hauszelle diese Woche. Überleg dir doch, welche Rituale habe ich überhaupt in meinem Leben und welche bräuchte ich? Ja, brauche ich ein Ritual? Ich muss mal so sagen. Überall dort, wo ich in meinem Leben Bereiche finde, wo ich immer wieder anstehe, dort würde es vielleicht Sinn machen, mal über ein Ritual nachzudenken. Das ist jetzt nicht menschliche Psychologie, sondern ich meine, Daniel macht uns das vor. Wenn wir Mühe haben, Menschen zu vergeben, wir merken, das geht uns nach, das trage ich mit mir herum. Es geht Wochen, bis sich etwas, was mir angetan wurde, endlich aufgelöst hat. Da brauchen wir vielleicht ein Ritual, ein Gebet, einen Bibeltext, den wir jeden Abend bewusst aussprechen, um Vergebung zuzusprechen. Wenn du gerne regelmäßiger im Gottesdienst wärst und es einfach nicht schaffst, brauchst du vielleicht ein Sonntagsmorgenritual. Ein feiner Zopf mit Schweizer Honig. Und dann, 8:50 macht man sich auf den Weg in den Gottesdienst, immer gleich, dass man nicht darüber nachdenken muss. Keine Zeit fürs Bibellesen, fürs Beten. Wenn wir es nicht schaffen, ruhig zu werden, um die Impulse des Heiligen Geistes aufzunehmen. Ich habe von Bill Hybels gelesen, ein bekannter Pastor aus den USA, ein sehr dynamischer Machertyp. Er hat von sich selbst gesagt, ich habe etwas festgestellt in meinem Leben. Ich komme kaum zum Beten. Und wenn ich bete, dann rede ich. Geht uns vielleicht auch so. Dann rede ich. Und er ist hingesessen und hat ein Ritual gesucht. Hat es nicht so genannt, aber es ist offensichtlich eines. Und er beschreibt das. Ich mache es seither so. Ich bete nicht einfach drauf los, sondern ich habe ein Notizbuch. Und jeden Tag schreibe ich ein Gebet auf. Maximal eine Seite. Schreibe das auf. Lege den Stift hin. Lese es laut für meinen Gott und dann bin ich so zur Ruhe gekommen, dass ich Gottes Reden hören kann. Ich sage nicht, dass du das so machen musst, aber darüber nachdenken, wo bin ich herausgefordert? Wo brauche ich ein Ritual? Ja, wenn dein Zehnten immer zu kurz kommt, vielleicht brauchst du ein Ritual, um dankbar zu empfangen und mit Freude weiterzugeben. Nur so eine Idee. Ungeachtet von den Umständen. Das wäre das Ziel. Auch unter Druck, auch im Frust, auch in Not, auch unter Schlafmangel. Wir wollen zum Schluss des Gottesdienstes dann beten, den Heiligen Geist bitten, dass er uns inspiriert, gute Ideen gibt. Und wenn es uns gelingt, solche Gewohnheiten, gute Gewohnheiten in unserem Leben umzusetzen, ich glaube, unser geistliches Leben wird an Schub gewinnen. Das möchte ich als Ermutigung aufzeigen, hier im Bibeltext. Daniel nicht kopieren, aber uns inspirieren lassen. Ich glaube, es spornt uns an, wenn wir sehen, was aus seinem Ritual geworden ist. Dass es ihm geholfen hat, durch diese Herausforderung zu kommen, haben wir schon betrachtet. Aber es ist nicht alles. Dass er sich dreimal Zeit nahm fürs Gebet, hat in ihm eine innere, geistliche Sensibilität bewirkt, dass er das Wirken Gottes wahrnehmen konnte. Schau mal. Kapitel 6 ist diese Geschichte von der Löwengrube. Und dann beginnen ein paar Seiten oder ein paar Kapitel Visionen, die er aufschreibt, die er empfangen hat. Kapitel 7 und Kapitel 8 sind Visionen aus früherer Zeit. Und dann bei Kapitel 9 ist dann plötzlich wieder die Rede von König Darius im ersten Regierungsjahr. Das ist genau die Zeit, wo wir jetzt drin sind. Da steht Folgendes. Plötzlich fiel mir Daniel beim Studium der Schrift auf, welche Zeitspanne Jeremias Botschaften vom Herrn, auf welche Zeitspannen sich Jeremias Botschaften vom Herrn bezogen. Jerusalem sollte 70 Jahre lang verwüstet bleiben. Ein unscheinbarer Satz. Aber hier ist eigentlich Folgendes beschrieben. Daniel mit seinem Ritual. Dreimal am Tag ruhig zu werden. Dieser vielbeschäftigte Mann, der über das ganze Reich gesetzt. Also keiner von uns kann sagen, ja, ich habe keine Zeit. Und vor allem auch dieser feige Mann mit einem besonderen Geist. Ihm war es ein Anliegen, nicht aus eigener Weisheit heraus, sondern die Impulse Gottes wahrzunehmen. Okay, dieses Ritual, dreimal täglich. Er liest seine Schriftrollen, sicher die 5 Bücher Mose, Prophetenschriften. Und wie es Bill Hybels beschrieben hat, durch das Gebet so zur Ruhe gekommen, dass er die Impulse Gottes aufnehmen kann. Und obwohl er diese Schriftstelle schon 100-mal gelesen hat, plötzlich weiß er, Gott spricht zu mir, achte auf die Jahrzahlen. Er nimmt seine Schriftrolle hervor und achtet auf die Jahrzahlen. Und er merkt, 70 Jahre. 70 Jahre. Wie elektrisiert muss Daniel da gesessen sein, weil er war bei den Ersten, die weggeführt waren, 605 vor Christus. Ich bin sicher, er konnte sich noch ganz genau an diesen Tag erinnern. Diese Kolonne, gefangen gesetzter Adliger und irgendwo auch er am Trotten den langen Weg von Jerusalem bis nach Babylon. Natürlich konnte er sich an das Jahr erinnern. Und sofort war ihm klar, 66 Jahre sind seither vergangen. Es ist nicht mehr lange, bis der Herr eingreifen wird. Wisst ihr, das wünsche ich mir selber, das wünsche ich uns für die ganze Gemeinde. Eine geistliche Sensibilität für das, was Gott tun will. Denn was macht er? Er geht auf die Knie. Er ist ergriffen. Und er sagt, Gott, bald ist die Zeit erfüllt. Mach uns bereit. Mach uns bereit, dass du uns zurückbringen kannst. Mach uns bereit, vergib uns, dass du deine Verheißung einlösen kannst. Und er beginnt einen geistlichen Dienst. Wie kam es dazu? Ich würde heute behaupten, weil er dieses Ritual hatte, vor Gott zur Ruhe zu kommen. Weil er sich angewöhnt hatte, Gottes Impulse aufzunehmen. Aufstehen für die nächste Generation, so möchte ich schließen, heißt nicht, dass wir in einen Aktivismus ausbrechen, sondern beinhaltet doch eine geistliche Sensibilität zu entwickeln, eine Offenheit für das, was Gott tun will, durch uns tun will, durch mich tun will, seine Impulse wahrnehmen und dann darauf reagieren. Bei Daniel ein wunderbares Beispiel. Ich habe jeweils den Wert, Familienwert noch formuliert und möchte auch heute so schließen und das einfach vorlesen. Ein Ritual ist eine Tätigkeit, die im Alltag einen derart festen Platz einnimmt, dass sie keiner besonderen Planung bedarf. Für meinen Alltag will ich bewusst Rituale schaffen, die mich auf Gott ausrichten. Und dadurch eine geistliche Sensibilität und Offenheit entwickeln, um empfinden zu können, was Gott durch mich tun will. Ich möchte uns einladen, eine Zeit im Gebet zu verbringen. Lobpreisgruppe, das auch ein Lied spielen. Wir wollen beten und offen sein und uns diese Frage stellen: Herr, um in meinem vollen, geschäftigen Alltag diese Ausrichtung auf dich immer wieder zustande zu bringen, was brauche ich? Das wollen wir dann mitnehmen und in der Zelle austauschen, diskutieren, einander raten, einander unterstützen und so weiter. Ich möchte beten, Vater im Himmel, so ein starkes Beispiel, dieser Daniel. Wie er als Vizekönig eine Priorität in seinem Leben ausrichtet, dich immer wieder zu suchen, offen zu bleiben für deine Impulse. Und Jesus, wir sehen zwei Dinge, die wir beide in unserem Leben brauchen. Es leitet durch Herausforderungen im Leben, wenn wir so Gewohnheiten haben, die einfach funktionieren. Und wir sehen auch, dass Daniel trotz seiner Verantwortung offen blieb, deine Impulse aufzunehmen und diesen geistlichen Dienst tun konnte, im Gebet einzustehen für seine Nation. Jesus, ich wünsche mir das für mein Leben. Und sehe bei mir, wie vieles bei Vorsätzen bleibt. Und vieles, was mir eigentlich wichtig und ein Anliegen ist, einfach zu kurz kommt. Jesus, ich möchte dich ganz konkret bitten, mach uns kreativ. Mach uns kreativ, Gewohnheiten in unserem Leben aufzurichten, die diese wichtigen Anliegen sichern. Und ich rechne jetzt damit, dass dein Heiliger Geist uns Ideen schenkt. Hilf uns, unbedroht und offen einfach auf dich zu hören. Wir wollen eine Zeit jetzt noch einfach ruhig im Gebet sein und diese Gedanken mit Jesus besprechen und versuche dich auszurichten auf das Reden Gottes. Ja, wir wollen dann hier weiterdenken, jeder für sich. Aber lass uns doch noch aufstehen miteinander und diesem Lied, Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben. Das ist genau der Dank. Ja, Gott hat viel Gnade für uns bereit. Wir wollen das aufnehmen.